Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Schwarze Akte.
Stellt euch vor, ihr hättet nur noch wenige Minuten zu leben. Ihr seid allein, verletzt und gefangen. Ihr wisst, dass die Zeit knapp wird. Was würdet ihr tun? Würdet ihr nicht auch den Namen eures Mörders aufschreiben, um sicherzustellen, dass die Welt erfährt, wer euch das angetan hat?
Als die Gendarmen die Kellertür aufstemmen, sehen sie zuerst das Blut auf dem Boden. Es ist dunkel und schon getrocknet. Dann fällt ihnen ein schwarzer Damenschuh auf. Der Keller ist fast leer, aber noch voller Baustaub. So wie es ja bei einem recht neu gebauten Haus auch zu erwarten ist. Die Polizisten blicken geradeaus in den Kellerraum und auf der rechten Seite stehen zwei mit Bauschutt gefüllte Eimer. Vor ihnen liegt ein zusammengefaltetes Klappbett. Auf dem Boden direkt daneben ist noch der Abdruck einer blutigen Hand zu sehen.
Die Gendarmen laufen vorsichtig an den Blutspuren vorbei, steigen über die Eisenstange und eine Holzlatte und wagen sich langsam tiefer in den Keller hinein. Direkt hinter den zwei Bauschutteimern steht eine Tür offen. Sie führt in den Heizungsraum. Auf der Tür sind weitere Blutspuren zu erkennen. Doch sie wurden verwischt. Ein Polizist meint, ein O, ein A und ein M zu erkennen. Hat hier jemand versucht, eine Nachricht zu hinterlassen? Der Polizist wirft aber nur einen kurzen Blick auf die Tür. Es ist das, was hinter der Tür im Heizungsraum vor dem roten Boiler liegt, was seinen Blick anzieht.
Die Frau, die er sieht, trägt einen schwarz-weiß gemusterten Mantel. Der ist komplett mit Blut vollgesogen. Die lockigen Haare der Frau schimmern rot. Auch sie sind voller Blut. Die Frau liegt auf dem Bauch. Ihre Arme sind über den Kopf gestreckt und die Finger mit den pink lackierten Nägeln blutüberströmt. Sie rührt sich nicht.
Einer der Polizisten macht einen Schritt zurück. Er dreht sich um und hastet zur Treppe, zum Ausgang zurück, wo die Abendsonne Licht in den Keller wirft. Er läuft an den Blutspuren vorbei, bleibt dann aber plötzlich am Eingang stehen. Rechts führt ein kleiner Flur zu einer weißen Tür. Die ist verschlossen. Was hinter der Tür liegt, interessiert den Beamten nicht. Es sind die Wörter auf der Tür, von denen er seinen Blick nicht mehr losreißen kann. Jetzt weiß er, was die blutigen Buchstaben auf der anderen Tür zum Heizungsraum zu bedeuten haben. Denn die Botschaft hier, an der zweiten Tür, ist ganz klar lesbar. In roten, blutigen Buchstaben steht dort: Omar hat mich getötet.
Erst als der Gendarm die Treppenstufen zum Polizeiwagen hochläuft, da bemerkt er, dass an der Nachricht etwas komisch war. Irgendwas stimmt da nicht.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Patrick Strohbusch.
Und mit Anna Luckmann. Hallo.
Und bevor es losgeht, wollten wir euch nochmal ein riesiges Dankeschön aussprechen.
Letzte Woche ging ja unsere Folge zum Thema Mobbing online und da haben wir echt so viele Nachrichten von euch bekommen. So viele tolle und ehrliche Geschichten, die ihr da mit uns geteilt habt. Also das hat uns wirklich das Herz aufgehen lassen und wir sind einfach nur richtig glücklich darüber, dass wir vielleicht ein ganz kleines bisschen was bewegen konnten.
Und was wir ehrlich gesagt auch nicht so erwartet haben, ist, wie viele auch wirklich was gespendet haben. Auch dafür, wie gesagt, nochmal wirklich vielen, vielen Dank.
Wir könnten nicht glücklicher sein. Ihr seid wirklich eine ganz tolle Community. Und wenn ihr nach wie vor Lust habt, vielleicht einen Euro, vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem, wie viel ihr geben könnt, dann könnt ihr nach wie vor immer noch was spenden. Der Link dazu in den Shownotes.
Wie ihr im Laufe der Folge heute merken werdet, wir hatten nie Französisch. Wir können nicht wirklich gut Französisch sprechen. Also bitte seht es uns ein bisschen nach, wenn wir die französischen Namen oder Orte hier ein bisschen falsch aussprechen.
Aber wir wollen es natürlich trotzdem probieren, weil das eben zum heutigen Fall dazugehört.
Und dann würde ich sagen, lass uns direkt starten. Unser heutiger Fall ist nämlich einer der bekanntesten Kriminalgeschichten Frankreichs. Der Tatort liegt in einer kleinen Stadt namens Mougins, nur etwa 15 Minuten von der Côte d'Azur entfernt. Von den Hügeln hat man einen schönen freien Blick auf die Küste, das Mittelmeer und die Stadt Cannes. Mougins ist aber viel kleiner und malerischer. Die Altstadt ist ein Labyrinth aus engen Gassen mit alten Steinhäusern. Der berühmte Maler Pablo Picasso hat zum Beispiel die letzten Jahre seines Lebens hier verbracht. Etwas außerhalb der Altstadt trifft die traditionelle Provinz aber auf die moderne. In und um Mougins gibt es zahlreiche luxuriöse Villen mit weitläufigen Gärten, Pools und atemberaubenden Ausblicken auf das Meer.
In einer solchen Villa lebt auch Giseline. Das schöne große Haus mit Pool ist noch gar nicht alt, denn der Bau ist erst vor ein paar Jahren fertiggestellt worden. Giseline lebt hier alleine in der Luxusvilla. Sie ist 65 Jahre alt und kommt aus einer prominenten Familie. Mittlerweile ist sie Witwe, denn ihr zweiter Mann, der war Automobilzulieferer und hat ihr ein großes Vermögen hinterlassen.
Giseline geht gerne mit ihren Freundinnen aus. Zum Einkaufen in die Geschäfte von Mougins oder zum gemeinsamen Mittagessen. Das hat Giseline auch am Sonntag, dem 23. Juni 1991, geplant. Sie ist bei ihren Freunden zum Essen eingeladen. Aber Giseline taucht da nicht auf. Erstaunt rufen ihre Freunde bei Giseline zu Hause an, aber niemand geht ans Telefon. Abends fährt sogar eine Freundin bei ihr an der Villa vorbei, weil sie Giseline den ganzen Tag nicht erreichen konnte, aber es scheint niemand zu Hause zu sein.
Auch am nächsten Tag, am Montag, dem 24. Juni 1991, ist Giseline eigentlich zum Mittagessen verabredet. Eine Freundin kommt vorbei, steht aber ebenfalls vor einem verschlossenen Tor. Mittlerweile machen sich Giselines Freundinnen große Sorgen und verständigen eine Hausmeisterfirma, die Zugang zu ihrem Haus hat.
Als ein Mitarbeiter dort ankommt, stellt er fest, dass das Haus nicht abgeschlossen ist. Die Türen stehen offen und sogar der Schlüssel steckt. Die Alarmanlage der Villa ist ausgeschaltet und im Schlafzimmer stoßen der Hausmeister und die Freundinnen auf ein ungemachtes Bett. Darauf liegt eine Zeitung, so als hätte eben noch jemand in ihr gelesen. Auch Giselines Handtasche liegt dort. Es sieht alles danach aus, als wäre Giseline gerade aufgestanden und nur kurz aus dem Haus gegangen. Sie ist aber nirgendwo zu sehen. Als Giseline auch abends nicht auftaucht, verständigen ihre Freundinnen die Polizei.
Kurz vor 20 Uhr geht der Anruf bei der Gendarmerie ein. Zwei Polizisten fahren zu ihrer Villa und durchsuchen zuerst das Haus. Aber es gibt nirgends eine Spur von Giseline. Neben der Villa steht auf dem Grundstück noch ein zweites, kleineres Gebäude mit einem Apartment. Aber auch dort ist niemand. Es gibt nur einen Ort, an dem bisher noch niemand geschaut hat, nämlich im Keller.
Außen an der Villa führt eine Treppe hinunter zu einer schwarzen Eisentür. Die ist verschlossen. Die zwei Gendarmen finden im Haus aber den Kellerschlüssel. Sie drehen den Schlüssel also im Schloss herum, drehen den Griff, aber die Tür öffnet sich nur einen Spalt breit. Die Polizisten spüren einen Widerstand hinter der Tür. Sie drücken zuerst mit den Händen, dann stemmen sie sich mit den Schultern gegen die Tür. Einer der Polizisten kann jetzt einen Arm durch den Türspalt stecken und ertastet auf der anderen Seite Stoff und Metall. Er hebt den schweren Gegenstand hoch, drückt ihn weg und die Tür geht schon ein Stück weiter auf.
Jetzt kann einer der Beamten sein Bein durch den Türspalt schieben. Mit dem Fuß ertastet er etwas Schweres, das die Tür blockiert. Etwas aus Metall? Der Polizist tritt mehrmals heftig dagegen, bis der Widerstand an der Tür plötzlich verschwindet und der Weg in den Keller frei wird. Sie finden ein Klappbett, ein Metallrohr und eine Holzlatte auf dem Boden vor. Und jede Menge Blut.
Werbung.
Wir haben da einen Tipp für die Langzeit-Crime-Fans unter euch. Denn bestimmt sind einige von euch auch mit den Die-drei-Fragezeichen-Hörspielen aufgewachsen und haben mit den drei Detektiven Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews so einige Fälle gelöst. Und genau um diese Fälle geht es an unserem Tipp, nämlich dem Die-drei-Fragezeichen-Podcast.
Den findet ihr ganz einfach, wenn ihr auf eurer liebsten Podcast-Plattform nach Die-drei-Fragezeichen-Podcast sucht oder über unsere Shownotes. Im Podcast stellt euch Oliver Rohrbeck, das ist der Sprecher des ersten Detektivs Justus Jonas und übrigens auch die deutsche Stimme von Ben Stiller, immer die neuen Hörspiele der drei Fragezeichen vor. Außerdem hört ihr Interviews mit zum Beispiel Klaas Häufer-Umlauf oder Mighty Nguyen Kim. Die haben nämlich ihre Lieblingsfolgen der drei Fragezeichen als Hörbuch eingelesen.
Also hört gerne mal rein in den Die drei Fragezeichen Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Wie ihr ganz zu Beginn der Folge schon gehört habt, finden sie die Leiche von Ghislaine im Heizungsraum des Kellers. Die Polizisten registrieren, dass der Keller sowohl von außen als auch von innen abgeschlossen bzw. verbarrikadiert wurde. Und sie entdecken neben den Blutspuren auf dem Boden auch die blutigen Nachrichten an den Türen. An der Tür zum Heizungsraum, wo Ghislaine liegt, steht eine unvollständige Nachricht. Die Buchstaben sind weit auseinander, teilweise verschmiert und mehrfach übereinander gemalt. Aber es ist erkennbar, was dort auf Französisch steht. Omar Matt. Das ist aber eher eine unvollständige Botschaft, die nämlich so viel bedeutet wie Omar hat mich und das T steht dann einzeln am Ende.
An der zweiten Tür, nahe des Kellereingangs, die zu einem Weinkeller führt, da steht noch eine weitere Botschaft. Diese ist schon deutlicher geschrieben, klarer lesbar und vor allem vollständig. Auf Französisch steht dort Omar m'a tué. Das bedeutet so viel wie Omar hat mich getötet. Wir sagen bewusst, bedeutet in etwa so wie, denn die Grammatik ist in diesem Satz falsch. Wortwörtlich übersetzt steht auf der Tür nicht Omar hat mich getötet, sondern Omar hat mich töten. Dieser kleine, aber feine Fehler wird noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Darauf kommen wir im Laufe der Folge nochmal zurück.
Aber auch wenn es einen Konjunktionsfehler in der Nachricht gibt, ist klar, was die blutige Botschaft an der Wand zu bedeuten hat. Denn ob getötet oder töten, was die Person sagen will, ist allen klar. Zu diesem Schluss kommt zumindest die Polizei.
Die Gendarmerie stellt eine Vermutung auf, nämlich dass Ghislaine in ihren letzten Minuten den Namen ihres Mörders aufgeschrieben hat. Sie wollte noch mitteilen, wer der Täter ist, bevor sie stirbt. Für die Polizei geht es jetzt um eine Frage, nämlich wer ist Omar?
Während die Polizei ermittelt, ist im Haus von Ghislaine die Spurensicherung unterwegs. Die findet auf dem Bett in ihrem Schlafzimmer Ghislaines leere Handtasche. Die Ermittler vermuten, dass der Mord mit einem Raub zu tun haben könnte. Vielleicht wurde Ghislaine Geld gestohlen. Sie wohnt ja immerhin in einer schicken Villa und hat gut geerbt. Aber außer dem Inhalt der Handtasche fehlt im Haus nichts. Ghislaines Schmuck zum Beispiel, der ist noch da.
Ihre Leiche wird aus dem Keller in die Gerichtsmedizin gebracht, wo eine Autopsie durchgeführt wird. Und was unter dem schweren, vollgesogenen, schwarz-weißen Mantel zum Vorschein kommt, das schockiert auch die Ermittler. Denn Ghislaine hat dutzende Wunden am ganzen Körper. Mit einem schweren und stumpfen Gegenstand wurde ihr mehrmals auf den Kopf geschlagen. Sie hat mehrere Stichwunden. An ihren blutigen Händen finden sich Abwehrspuren. Sie hat mehrere Brüche und ein Finger ist fast abgetrennt. Die Spuren zeigen deutlich, dass Ghislaine sich sehr heftig gegen den oder die Angreifer gewehrt haben muss. Laut der Autopsie war keine der Verletzungen die einzige Todesursache. Sie starb an all ihren Wunden. Ein offenbar sehr qualvoller Tod, der etwa 15 bis 30 Minuten gedauert haben muss.
Die Spurensicherung findet im Keller eine blutige Holzlatte. Vielleicht eine Tatwaffe? Ein Messer oder etwas Ähnliches findet sie nicht. An der Wand im Keller hängen einige Gartenwerkzeuge, unter anderem eine Heckenschere. Die ist äußerlich aber sauber. Im Labor werden zwar DNA-Spuren darauf gefunden, aber die eines Tieres, keine menschlichen.
Für die größte Spur hat ja offenbar ohnehin die Tote selbst gesorgt, nämlich die blutige Botschaft an den beiden Türen. Wofür braucht es die Tatwaffe, wenn dort ganz klar steht, wer vermutlich der Täter ist? Die Polizei beauftragt einen Experten für Handschriften, der die blutige Botschaft aus dem Keller mit einem Kreuzworträtsel vergleicht, das Ghislaine gelöst hat. In seinem Gutachten schreibt der Experte, dass die blutige Botschaft zweifelsfrei von Ghislaine stammen muss. Für die Polizei ist damit klar, der Täter heißt Omar. Und jetzt kommt's. Ghislaine, die kannte sogar einen Omar. Denn Omar ist ihr Gärtner.
Omar ist 28 Jahre alt und stammt aus Marokko. Er lebt seit knapp 6 Jahren in Frankreich und arbeitet in Mougins als Gärtner. Er hat eine Frau und 2 kleine Kinder. Auf der Suche nach einem Motiv befragt die Polizei unter anderem die Reinigungshilfe von Ghislaine. Die sagt aus, dass Omar Ghislaine öfter mal um einen Vorschuss seines Gehalts gebeten habe. Für die Gendarmen ergibt sich langsam ein Bild. Sie vermuten, dass es Omar um Geld gegangen sein könnte. Wegen der blutigen Botschaft ist es für die Ermittler leicht, einen Haftbefehl zu bekommen. Sie machen Omar ausfindig, und zwar in der Wohnung seiner Schwiegereltern im etwa 130 Kilometer entfernten Toulon, einer Küstenstadt. Am Dienstag, den 25. Juni, am Tag, nachdem die Polizei die Leiche von Ghislaine findet, nehmen die Ermittler Omar fest.
Sie befragen Omar auf der Polizeiwache und finden heraus, dass er am Sonntag, dem 23. Juni, also einen Tag, bevor die Leiche von Ghislaine gefunden wird, bei einer Nachbarin von ihr im Garten gearbeitet hat. Dabei hat er eine kurze Mittagspause gemacht und ist dann nach der Arbeit am Nachmittag nach Hause gefahren. Am 24. Juni war er schon mit seiner Familie in Toulon bei seinen Schwiegereltern. Was die Polizei aus der Befragung schließt? Für die Mittagszeit hat Omar kein Alibi. Die Ermittler fragen ihn auch nach seinen Finanzen, ob er in Casinos gehe, ob er Prostituierte bezahlen würde. Im Vernehmungsprotokoll steht, dass Omar auf beide Fragen mit Ja geantwortet habe.
Bei den Polizisten ergibt sich daraus folgende Theorie. Ghislaine war im Keller. Vielleicht hat sie das Poolsystem anstellen wollen, weil sie am Montag Besuch erwartet hat. Omar könnte dazugekommen sein, um Ghislaine um Geld zu bitten. Als sie ablehnt, könnte er wütend geworden sein, sich die Holzlatte gegriffen und zugeschlagen haben. Dann könnte er die Kellertür geschlossen, Geld aus der Handtasche im Schlafzimmer gestohlen haben und gegangen sein. Ghislaine, die aber noch lebte, könnte die Botschaften an die Wand geschrieben und sich aus Angst, dass der Täter zurückkommen könnte, im Keller verbarrikadiert haben.
Die Polizei konfrontiert Omar mit dieser Vermutung. Und der ist geschockt. Als die Ermittler ihm Fotos von der toten Ghislaine zeigen, da weiß er erst, worum es überhaupt geht. So beschreibt er es zumindest in seinem Buch Pourquoi moi? Denn Omars Version der Geschichte, die ist eine ganz andere. Omar ist 28 Jahre alt und arbeitet schon seit 5 Jahren für Ghislaine. Er wird 1962 in Marokko geboren und hat 5 Geschwister. Sein Vater ist die meiste Zeit in Frankreich, um Geld für die Familie zu verdienen. Deswegen wird Omar von seiner Mutter großgezogen. Omar besucht keine Schule, lernt nie lesen und schreiben, sondern hilft seiner Mutter im Haushalt.
Als Omar Anfang 20 ist, möchte er wie sein Vater Geld in Frankreich verdienen. In seinem Buch beschreibt er, dass er fasziniert von Frankreich gewesen sei. Er habe sich sehr gefreut, als sein Vater ihm ein Flugticket und eine Aufenthaltsgenehmigung besorgt habe. 1985, mit 23 Jahren, fliegt Omar also nach Frankreich zu seinem Vater. Der arbeitet in Cannes und der Umgebung als Gärtner. Omars Vater nimmt ihn zu seinen Jobs mit und Omar fängt an, ebenfalls als Gärtner zu arbeiten. Unter anderem für Francine, einer Nachbarin von Ghislaine.
In Cannes lernt Omar dann Latifa kennen, die er 1987 heiratet. Seine Arbeitgeberin Francine hilft Omar und seiner Frau, eine Wohnung zu finden. Und über sie lernt Omar schließlich auch Ghislaine kennen, die ihn bittet, sich auch um ihren Garten zu kümmern. Omar arbeitet von da an immer abwechselnd bei Ghislaine und ihrer Nachbarin. Omar beschreibt in seinem Buch, wie er auch an Tagen, an denen er nicht für Ghislaine arbeitet, aber immer noch bei ihr im Garten Blumen gegossen hat. Zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder hat Omar in Ghislaines Esszimmer auch Fliesen verlegt. Schließlich hat Ghislaine auch Omars Frau, Latifa, kurzzeitig als Reinigungskraft eingestellt. Die beiden wohnen sogar eine Zeit lang in ihrem Apartment neben der Villa, dieses kleine Häuschen. Aber als Latifa schwanger wird, da ziehen die beiden wieder aus.
Dass Omar ein gutes Verhältnis mit Ghislaine hat, zeigt sich auch, als 1987 Omars erster Sohn geboren wird. Ghislaine schickt dem Paar Geschenke ins Krankenhaus. Sie lädt die junge Familie auch zu einem Besuch mit Getränken und Häppchen in ihre Villa ein. Auch als im Mai 1991 Omars zweiter Sohn geboren wird, einen Monat vor Ghislaines Tod, lädt die wohlhabende Witwe die Familie wieder zu einem gemeinsamen Essen ein. Omar beschreibt in seinem Buch, dass Ghislaine für seine Familie wie eine zweite Mutter gewesen sei. Er sieht sie zuletzt am Freitag, dem 21. Juni 1991, als sie besprechen, was Omar nächste Woche alles im Garten machen soll. Das nächste Mal sieht Omar Ghislaine dann auf dem Foto der Polizei.
Omar beschreibt seine Verhaftung am Dienstag, dem 25. Juni 1991, in seinem Buch aber ganz anders als die Polizei. Erschreckend anders sogar. Laut Omar weiß er gar nicht, warum er von der Polizei in Handschellen abgeführt und auf der Wache in einem Raum eingesperrt wird. Er kann ja nicht lesen und spricht nur wenig Französisch, denn das meiste, was er kennt, das sind Wörter über die Gartenarbeit. Omar bekommt weder einen Dolmetscher noch einen Anwalt, als die Polizei ihn stundenlang auf Französisch befragt. Er versucht so gut es geht zu antworten, ist aber völlig überfordert. Er schreibt in seinem Buch, dass er auf die Frage nach Prostituierten einfach mit Ja geantwortet habe, obwohl er damals gar nicht gewusst hat, was das Wort überhaupt bedeutet.
Omar schreibt in seinem Buch, übersetzt: Ich versuchte jedoch, der Polizei so gut wie möglich mit den wenigen französischen Wörtern, die ich kannte, zu antworten. Wenn ich mich nicht in dieser Sprache ausdrücken konnte, beendete ich meine Sätze auf Arabisch oder mit Hilfe von Gesten. So konnten die Polizisten in ihren Protokollen schreiben, was sie wollten.
Und das sind schon krasse Vorwürfe, denn dass Omar keinen Dolmetscher bekommt, stellt eine massive Verletzung seiner Rechte dar. Auch, dass er keinen Anwalt hat, ist problematisch. Was Omar beschreibt, legt nahe, dass die Polizei möglicherweise ihre Macht missbraucht und bewusst einen ungebildeten und sprachlich benachteiligten Beschuldigten unter Druck gesetzt haben könnte.
Laut Polizei hat Omar kein Alibi für die Zeit des Mordes an Ghislaine. Omar selbst schreibt aber, dass er eins hat. Am Samstag, dem 22. Juni 1991, arbeitet er bei Francine, der Nachbarin von Ghislaine. Das ist der Samstag, bevor Ghislaine am Montag tot aufgefunden wird. Omar bittet Nachbarin Francine, auch am Sonntag arbeiten zu können, damit er am Montag zu seiner Familie nach Toulon fahren kann.
Und Francine sagt zu. Omar sagt weiter aus, dass er am Sonntag, dem 23. Juni 1991, um 8.15 Uhr bei Francine mit der Arbeit im Garten angefangen hat. Um 12 Uhr habe er Mittagspause gemacht, habe in einer Bäckerei ein Käsesandwich gekauft und sei um 12.20 Uhr zu Hause angekommen. Er habe gegessen und sich dann wieder mit dem Moped auf den Weg zur Arbeit gemacht.
Auf dem Weg dahin habe er bei einer Telefonzelle Halt gemacht und seine Frau angerufen. Um 13.05 Uhr habe er weitergearbeitet und um 17 Uhr sei er nach Hause gefahren. Am Montag, dem 24. Juni, habe er morgens um 8.30 Uhr den Zug nach Toulon genommen.
Omars Besuch beim Bäcker und seinen Anruf aus der Telefonzelle hätte die Polizei ja sehr einfach überprüfen können. In den Quellen zu unserem Fall gibt es unterschiedliche Angaben, ob die Ermittler Omars Alibi überprüft haben. In einigen Artikeln zum Beispiel steht, dass die Polizei in der falschen Bäckerei war.
Die Ermittler sind überzeugt, dass Omar in dieser Mittagspause trotzdem genug Zeit für einen Mord hatte. Auch wenn er bei einer Bäckerei und in einer Telefonzelle gewesen ist. Omar allerdings beteuert seine Unschuld. Er betont, dass er sich immer gut mit Ghislaine verstanden habe und überhaupt keinen Grund habe, die Frau umzubringen. Auch seine Familie, seine Freunde und Bekannte wie Nachbarin Francine setzen sich bei der Polizei für Omar ein. Aber Omar wird nicht mehr aus dem Polizeigewahrsam freigelassen. Er kommt in Untersuchungshaft. Und von da an gibt es für alles, was in diesem Fall passiert, mindestens zwei Versionen. Omars und die der Verteidigung und die Version der Polizei und der Anklage.
In den nächsten Minuten schauen wir uns die verschiedenen Perspektiven mal genauer an. Da wäre zuerst das Motiv. Für die Polizei und die Staatsanwaltschaft geht es um Geld, das Omar für die Miete, seine Casinobesuche und für Prostituierte brauchte. Omar selbst sagt, dass er keine Prostituierte besucht habe, weil er die Frage einfach nicht verstanden hat. Und dass er seine Arbeitgeberin Ghislaine nur ein oder vielleicht zweimal um Geld gebeten habe. Einmal auch für die bereits geleistete Arbeit. Außerdem ist Ghislaines gesamter Schmuck noch im Haus. Und eine leere Handtasche beweist ja noch keinen Raub. An der Handtasche von Ghislaine wurden auch keine Fingerabdrücke von Omar gefunden. Damit kommen wir also zum zweiten Punkt.
Die Spurenlage. Nicht nur an der Handtasche von Ghislaine gibt es keine Spuren von Omar, im Keller kann die Polizei auch keine DNA von Omar finden. Und das ist doch merkwürdig, oder? Auch auf Omars Kleidung, die im Labor untersucht wird, gibt es keine Blutspuren. Und die Gerichtsmedizin ist überzeugt, dass der oder die Täter bei der Art und Weise des Mordes Blutspritze abbekommen haben müssen. Unter Omars Schuhen werden auch keine Partikel des Kellerbodens gefunden. Es gibt aber noch die wichtigste Spur.
Kommen wir zu Punkt Nummer 3, die blutigen Botschaften an den Türen. Omar und seine Verteidigung, er hat übrigens nach seiner Verhaftung mittlerweile einen Anwalt, die fragen, hatte Ghislaine bei ihren schweren Verletzungen überhaupt die Kraft und die Zeit, die Botschaften zu hinterlassen? Die beiden beschrifteten Türen sind mehrere Meter voneinander entfernt. Jean-Marie Roy, die ein Buch über den Fall geschrieben hat, die meint dazu Folgendes, Zitat, fragen Sie jeden Arzt. Er wird Ihnen sagen, dass es in diesem Zustand absolut unmöglich ist. Diese Inschrift ist unmöglich zu realisieren.
Außerdem ist die Botschaft ja grammatikalisch falsch. In dem Satz, Omar hat mich getötet, wird ja auf Französisch der Infinitiv verwendet, also Omar hat mich töten. Die Verteidigung von Omar fragt, ob eine gebildete reiche Frau wie Ghislaine wirklich so einen Grammatikfehler gemacht hätte. Omar und seine Unterstützer stellen auch den Experten für Handschriften in Frage. Der hatte der Polizei bescheinigt, dass die Botschaft von Ghislaine geschrieben wurde. Die Graphologie, die Lehre von der Handschrift, ist in Frankreich vor Gericht erlaubt. Dort dürfen Sachverständige aussagen. Aber in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, wird die Handschriftenanalyse kritischer gesehen. Besonders, weil die wissenschaftliche Grundlage dafür angezweifelt wird. Oft werden solche Gutachten gar nicht zugelassen oder nur sehr vorsichtig verwendet.
Die Polizei und die Staatsanwaltschaft beurteilen das anders. Für sie ist mit dem Gutachten des Sachverständigen klar, dass Ghislaine die Sätze geschrieben haben muss. Es gibt in ihren Akten auch andere Dokumente, in denen sie ähnliche Konjugationsfehler macht. Die Familie von Ghislaine sagt in der Presse, dass sie nicht auf einer Universität war und dass Ghislaine in diesem Moment vermutlich nicht an die Grammatik und die französische Syntax gedacht hat. Der Untersuchungsrichter geht sogar noch einen Schritt weiter und bezeichnet die blutige Botschaft im Keller dramatisch als Testament, also quasi als letzten Willen von Ghislaine.
Punkt Nummer 4 ist die verbarrikadierte Tür. Die Polizei vermutet, dass Ghislaine aus Angst vor der Rückkehr ihres Mörders die Tür zum Keller unter anderem mit einem Klappbett verbarrikadiert hat. Omars Verteidiger zweifelt an, dass eine schwer verletzte 65-jährige Frau ein 12 Kilo schweres Klappbett durch den Keller gezogen hat. Vor allem, anstatt Hilfe zu holen oder zu fliehen. Warum legt sich Ghislaine überhaupt in den Heizungskeller?
Omars Verteidigung vermutet, dass Ghislaine von ihrem Mörder in den Heizungsraum gezogen wurde. Dafür würde auch die Position ihrer Hände sprechen, die ja über ihrem Kopf liegen. Bei einer Tatortbegehung zeigt Omars Anwalt, dass es tatsächlich möglich ist, das Feldbett durch den Türspalt von außen vor die Kellertür zu ziehen. Damit ergeben sich zwei Theorien.
Entweder hatte Ghislaine so große Angst, dass sie sich schwer verletzt verbarrikadiert hat, anstatt Hilfe zu holen. Dabei hatte sie noch Zeit, die Botschaften an die Wand zu schreiben und sich in den Heizungsraum zu schleppen, wo sie gestorben ist.
Oder jemand anderes hat Ghislaine getötet, Omar durch die Botschaften zum Sündenbock gemacht, die Tür dann von außen so aussehen lassen, als wäre sie verbarrikadiert worden und ist dann geflohen.
Ein fünfter Punkt, der stark diskutiert wird, ist der Todeszeitpunkt. Und jetzt wird es komplex und skandalös, denn offenbar ist unklar, wann Ghislaine wirklich gestorben ist. Im allerersten Bericht der Gerichtsmedizin ist nämlich vom 24. Juni, dem Montag, als Todestag die Rede. Was Omar als Täter automatisch ausschließen würde, denn er war erwiesenermaßen in Toulon, 130 Kilometer entfernt.
In den Akten wurde der Todeszeitpunkt allerdings geändert, und zwar auf Sonntag, den 23. Juni. Laut Gerichtsmedizin war der Grund für die Änderung ein Tippfehler einer Schreibkraft. Das kann passieren, klingt aber trotzdem komisch. Und einen genauen Todeszeitpunkt wird man nicht mehr feststellen können, denn Ghislaines Körper wurde schon am Tag nach der Autopsie eingeäschert. Noch bevor das Protokoll der Autopsie überhaupt offiziell fertig war.
Was ebenfalls merkwürdig ist, Ghislaine hatte ein Familiengrab reserviert, in dem keine Urnenbestattung möglich ist. Das suggeriert, dass sie selbst gar nicht eingeäschert werden wollte. Aber wer hat das denn entschieden und warum? Das sind ein paar seltsame Zufälle zu viel.
Omar und sein Verteidiger machen der Polizei und der Staatsanwaltschaft wegen der Änderung des Todestags schwere Vorwürfe. Die Ermittlungen seien an die erste Verdächtigung angepasst und Omars Rechte von Anfang an missachtet worden. Omar sei schon von Anfang an der Schuldige gewesen. Ihr Vorwurf lautet, dass die Polizei andere Spuren gar nicht erst gesucht habe.
Auch wegen dieser Vorwürfe wird der Fall Omar in der Presse ziemlich schnell zur Affäre Omar. Es geht in den Zeitungen nicht mehr nur um die Frage nach dem Mörder, sondern um die Gesellschaft und die Politik. Es gibt zwei Systeme, die aufeinander prallen. Eine reiche Erbin auf der einen Seite und ein marokkanischer Gärtner auf der anderen. Bis es aber zu einem Prozess vor Gericht kommt, dauert es noch 2,5 Jahre.
Am 24. Januar 1994 beginnt vor einem Schwurgericht in Frankreich endlich der lang erwartete Prozess. In den Medien wird diskutiert, wie der wohl ausgehen könnte. Die meisten sind überzeugt, dass Omar freigesprochen wird. Es gäbe einfach zu viele Fragezeichen.
Genau darauf konzentriert sich Omars Verteidigung. Der Anwalt will deutlich machen, dass Omar von Anfang an ungerecht behandelt worden sei. Aus 10 Stunden Verhör bei der Polizei sind am Ende nur 3 geschriebene Seiten als Protokoll angefertigt worden. Laut Anwalt beweist das, dass Omar sich kaum auf Französisch habe ausdrücken können. Vor Gericht hat Omar dann übrigens einen Dolmetscher.
Omars Anwalt fokussiert sich in seinem Plädoyer auf den Handschriftenexperten und das unsichere Feld der Graphologie, auf den ungenauen Todeszeitpunkt von Ghislaine, dass Omar kein Motiv habe und dass es keine Spuren am Tatort gibt, die Omar belasten.
Omars Anwalt sagt vor Gericht, keine Waffe, keine Blutspuren an Omar, kein Beweis, dass er in den Keller eingebrochen ist oder das Geld mitgenommen hat, nur eine Botschaft. Glauben Sie das? Sie können niemanden wegen nichts verurteilen. Haben Sie den Mut des Herzens, den Mut der Zivilcourage, einfach Nein zu sagen? Omar freizusprechen wäre eine Ehre für Frankreich.
Die Familie von Ghislaine tritt bei dem Prozess als Nebenkläger auf. Ihr Anwalt betont die blutige Botschaft an den Kellertüren und sagt in der Presse, Ghislaine hat den Mut, Omar vor dem Tod zu beschuldigen. Wie hätte sie sich irren können? Diese Geschichte ist ein bisschen wie ein Roman von Agatha Christie und die Leute weigern sich, dass der Schlüssel zum Rätsel so einfach ist.
Am 2. Februar 1994, nach 10 Prozesstagen und 2,5 Jahren nach Ghislaines Tod, ziehen sich die Geschworenen für ihre Beratungen zurück. Es dauert insgesamt 6 Stunden. Dann kommen sie zurück in den Gerichtssaal. Und zwar mit einer erschütternden Nachricht für Omar. Er wird schuldig gesprochen und zu 18 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil löst in Frankreich heftige Diskussionen aus.
Omars Anwalt sagt direkt nach dem Prozess im Fernsehen folgenden Satz. Es ist die Feier des 100-jährigen Jubiläums der Dreyfus-Affäre. Vor 100 Jahren verurteilte man einen Offizier, der das Unrecht hatte, Jude zu sein. Heute verurteilt man einen Gärtner, weil er das Unrecht hat, nordafrikanisch zu sein.
Die Dreyfus-Affäre, die der Anwalt hier anspricht, ist ein Justizskandal aus Frankreich, bei dem ein jüdischer Hauptmann, nämlich Alfred Dreyfus, Ende des 19. Jahrhunderts zu Unrecht wegen Landesverrats verurteilt wurde. Und zwar wegen eines zweifelhaften Schriftstücks. Das Ganze wurde zu einem Skandal und einer Staatskrise, weil es ranghohe Menschen im Militär gab, die verhindern wollten, dass der wahre Täter verurteilt wird.
Auch in Omars Fall wird dem Gericht Diskriminierung vorgeworfen, besonders dem Richter. In der Zeitung Le Monde steht nach dem Prozess: Es gab darüber hinaus Haltungen des Richters, die an der Grenze zu einigen rassistischen Äußerungen lagen. An einer Stelle sagte jemand, dass Omar keiner Fliege etwas zuleide tun würde. Und der Richter kommentierte: Naja, das hindert ihn nicht daran, einem Schaf die Kehle durchzuschneiden. Und für euch zum Hintergrund: Im Prozess wurde über Omars Leben in Marokko gesprochen und dass er für ein Fest ein Schaf geschlachtet hatte. Und allein, dass das Thema war, ist ja schon irgendwie ein bisschen komisch.
Auch andere Zeitungen kritisieren die französische Justiz. In einer ist von einem Fehler der Justiz die Rede und in einer anderen Zeitung schreibt ein Redakteur, dass es keine materiellen Beweise für Omars Schuld gebe. Auf dem Fernsehkanal France 2 wird eine Umfrage unter Franzosen gezeigt, in der 64% der Befragten einen zweiten Prozess haben wollen. Auch in Marokko, Omars Herkunftsland, wird das Urteil heftig kritisiert.
Nach der Verurteilung hat Omar viele prominente Unterstützer und auch neue Anwälte bekommen. Sie versuchen Anträge bei Gericht zu stellen und schreiben sogar dem französischen Präsidenten, in der Hoffnung, dass er sich mit Omars Fall beschäftigt.
Und 1996, 2 Jahre nach der Verurteilung von Omar, gibt es plötzlich eine Eilmeldung. Frankreichs damaliger Präsident Jacques Chirac hat Omar teilweise begnadigt. Der marokkanische König hat eine entsprechende Anfrage an Frankreich gestellt. Und der kommt der französische Präsident nach. Er unterzeichnet eine Begnadigung, sodass Omars Strafe reduziert wird und er 1998 aus dem Gefängnis freikommt. Nach insgesamt 7 Jahren, 2 Monaten und 8 Tagen ist Omar am 4. September 1998 also wieder ein freier Mann.
Omar beschreibt den emotionalen Moment auch in seinem Buch, und zwar als er seine Kinder zum ersten Mal wieder sieht. Einer seiner Söhne nennt statt Omar damals den Onkel Papa. Und das muss sicher unglaublich schmerzhaft gewesen sein, für alle. Und für Omar ist noch etwas anderes besonders schmerzhaft. Er ist zwar frei, gilt aber weiterhin als Mörder von Ghislaine. Und dagegen kämpft er.
Omars Anwälte starten mit Nachforschungen. Zum Beispiel, ob die blutigen Botschaften im Keller tatsächlich mit Ghislaines Blut geschrieben wurden. Ob das beim ersten Mal getestet wurde, konnten wir leider nicht herausfinden. Die DNA-Forschung hat sich seit Omars Verhaftung weiterentwickelt. Und ein Labor kommt zu dem Ergebnis, dass das Blut an der Tür von Ghislaine stammt, findet aber auch eine weitere männliche DNA. Und es ist nicht die von Omar.
Mit dieser Neuigkeit stellt Omars Anwalt neue Anträge bei Gericht, um einen neuen Prozess zu erzwingen. All das dauert insgesamt mehrere Jahre, weil sich die Mühlen der Justiz auch in Frankreich sehr langsam drehen. Das Revisionsgericht entscheidet erst 2002 über den Antrag, also 4 Jahre nach Omars Entlassung aus dem Gefängnis. Das Revisionsgericht lehnt seinen Antrag aber ab. Das Gericht ist der Ansicht, dass die neue DNA-Spur kein ausreichend neues Element für einen neuen Prozess sei. Es sei unmöglich festzustellen, wann diese DNA-Spur entstanden sei, ob vor, bei oder nach dem Mord.
Die Hürden für ein Wiederaufnahmeverfahren in Frankreich sind zu der Zeit sehr, sehr hoch. Das beschreibt Anwältin Sylvie Noakovic in einem Buch über Omars Fall. Sie schreibt, dass das Gericht einen absoluten Beweis für die Unschuld eines Verurteilten fordert und nicht nur Zweifel. Ein neues Gesetz von 2014 ändert diese hohen Hürden. Mit dem neuen Gesetz ist es Verurteilten erlaubt, um weitere Ermittlungen zu bitten, und es erleichtert den Überprüfungsprozess von Strafverfahren.
Omars Anwälte starten daraufhin einen neuen Versuch und lassen die Spuren auf den Türen des Kellers neu untersuchen. Und dieses Mal findet das Labor nicht nur eine unbekannte DNA-Spur, sondern gleich 4 verschiedene Spuren. Eine Spur davon sogar 35 Mal. Laut Omars Anwälten wurden diese Spuren auch mit einer nationalen DNA-Datenbank verglichen. Und es gab sogar einen Treffer. Dieser Mann wurde aber offenbar von der Polizei bereits als Täter ausgeschlossen. Er hatte ein Alibi. Genaueres ist über den Mann nicht bekannt. Es ist aber nicht die einzige neue Spur, die es in diesem Fall gibt. Wir fassen euch die wichtigsten Theorien, Spuren und Hypothesen mal zusammen.
Ghislaines Haushälterin. Laut Omar wurde die Haushälterin von Ghislaine schon öfter wegen Diebstahls verdächtigt. Außerdem war sie damals mit einem Geliebten zusammen, der mehrere Vorstrafen hatte. In diese Richtung wurde aber nicht weiter ermittelt.
Eine Spur in die Schweiz. Ghislaines Nachbarin, Francine, vermutet, dass es eine Spur in die Schweiz gibt, die mit Geld zu tun haben könnte. Francine hat bei der Polizei auch von einem angeblichen Liebhaber von Ghislaine erzählt, mit dem sie sich heimlich getroffen habe. Diese Spuren wurden auch nicht weiter verfolgt.
Der Geländewagen. Von dem erzählt ein Tunesier, der auf einer Baustelle neben dem Haus von Ghislaine arbeitete. Der Mann will am Montag, dem 24. Juni 1991, eine blonde Frau vor der Villa gesehen haben. Gegen Mittag sei dann auch ein Geländewagen auf dem Grundstück gewesen. Am Steuer habe ein Mann gesessen. Der Tunesier wird kurz darauf abgeschoben. In diese Richtung wurde nicht weiter ermittelt.
Ghislaines Sohn. Ihr Sohn hätte sich oft Geld von seiner Mutter geliehen und sei auch bedrohlich gewesen. Das schreibt Omar in seinem Buch. Die Quelle ist Omars Onkel, der selbst mal für Ghislaine als Butler gearbeitet haben soll. Er sei ein enger Vertrauter von ihr gewesen und Ghislaine hätte sich ihm anvertraut.
Es gibt noch unzählige weitere Theorien in diesem Fall. Natürlich auch solche, die Omar als Mörder darstellen. Ein Polizist, der damals gegen ihn ermittelt hat, hat zum Beispiel auch ein Buch über den Fall geschrieben. Außerdem hat er eine Website erstellt, auf der er seine Theorien und Fotos teilt.
Die letzten großen Schlagzeilen hat der Fall um Omar 2021 und 2022 gemacht. Seine Anwälte starten einen neuen Versuch am Revisionsgericht und präsentieren unter anderem die 4 neuen DNA-Spuren, die auf den Türen des Kellers gefunden wurden. Die Anwälte sind sich sicher, die DNA gehört zu den wahren Tätern, die Ghislaine ermordet und Omar für die Tat beschuldigt haben. Die Anwälte hoffen, dass diese Spuren analysiert und in der DNA-Datenbank über eine Verwandtschaftssuche einen Treffer bringen könnten.
Werbung.
Wir haben da einen Tipp für die Langzeit-Crime-Fans unter euch. Denn bestimmt sind einige von euch auch mit den Die drei Fragezeichen-Hörspielen aufgewachsen und haben mit den drei Detektiven Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews so einige Fälle gelöst. Und genau um diese Fälle geht es an unserem Tipp, nämlich dem Die drei Fragezeichen-Podcast.
Den findet ihr ganz einfach, wenn ihr auf eurer liebsten Podcast-Plattform nach Die drei Fragezeichen-Podcast sucht oder über unsere Shownotes. Im Podcast stellt euch Oliver Rohrbeck, das ist der Sprecher des ersten Detektivs Justus Jonas und übrigens auch die deutsche Stimme von Ben Stiller, immer die neuen Hörspiele der drei Fragezeichen vor. Außerdem hört ihr Interviews mit zum Beispiel Klaas Häufer Umlauf oder Mai Thi Nguyen Kim. Die haben nämlich ihre Lieblingsfolgen der drei Fragezeichen als Hörbuch eingelesen.
Also hört gerne mal rein in den Die drei Fragezeichen Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Außerdem präsentieren die Anwälte eine ganz neue Spur. Eine geheime Untersuchung der Polizei aus den Jahren zwischen 2002 und 2004. Die Gendarmerie ging damals einem neuen Hinweis nach und ermittelte gegen zwei Verdächtige, die heute bereits verstorben sind. Omar und seine Anwälte hoffen, dass das genug neue Elemente sind, die Zweifel an der Schuld von Omar aufkommen lassen.
Und sie haben Erfolg. Der Revisionsausschuss beschließt 2021, die Akte um den Mord an Ghislaine wieder zu öffnen. Im September soll es einen Untersuchungsausschuss geben, bei dem die Anklage und die Verteidigung ihre Argumente präsentieren werden. Im Oktober 2022 trifft der Ausschuss dann seine Entscheidung.
Und diese Entscheidung ist wieder eine Niederlage für Omar. Der Antrag auf Überprüfung eines neuen Prozesses wird abgelehnt. Das Gericht erklärt, wie schon bei dem Revisionsantrag von 2002, dass die neuen DNA-Spuren nicht ausreichen, da die Spuren vor oder nach dem Mord dort aufgetaucht sein könnten. Auch die zweite neue Spur, die geheimen Ermittlungen der Polizei gegen bereits verstorbene Verdächtige, seien unzulässig. Der Verdacht beruhe nur auf Aussagen anonymer Zeugen, heißt es in der Begründung.
Omars Anwälte kritisieren die Entscheidung scharf, als den größten Fehler des 20. Jahrhunderts, der zu einem der größten Fehler des 21. Jahrhunderts werde. Sie planen, vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen.
Die Familie von Ghislaine sagt der Presse, wir wünschen uns, dass diese Entscheidung eine schmerzhaft erlebte Angelegenheit endgültig beendet. Eine Angelegenheit, die seit 30 Jahren Gegenstand einer medialen Agitation war, die von einigen auf der Suche nach Bekanntheit geschürt wurde. Die Familie hält Omar weiterhin für den Täter.
Omar ist heute 62 Jahre alt. Laut seiner Familie ist er meistens zu Hause. Er kann nicht arbeiten und möchte auch nicht interviewt werden. Er hofft weiter auf einen zweiten Prozess. Seine Familie glaubt weiterhin an seine Unschuld. Und ich glaube, wir zwei hier sind nicht die Einzigen, die total Probleme haben dabei, ja, zu entscheiden, war es wirklich, war es nicht? Und ich meine, who are we to judge? Also wir können es auch nicht entscheiden. Ich finde, so auf den ersten Blick, nachdem ihr jetzt diese Folge auch gehört habt, würde man doch eigentlich sagen, nee, der war das nicht, der kann das gar nicht gewesen sein.
Auf jeden Fall. Und das Problem ist ja, dass von Anfang an der Fall halt super subjektiv behandelt wurde. Also von dem, was wir jetzt hier halt auch so mitbekommen haben. Du hattest nie das Gefühl, dass da ganz neutral rangegangen worden ist. Und dann irgendwann im Prozess ist ja vollkommen klar, dass dann sich halt die Seiten komplett aufspalten und man dann komplett gegeneinander ist. Wir werden da jetzt auch nicht die Lösung finden, aber halt trotzdem eine ganz klare Meinung zu haben.
Ja, die Lösung ist ja, er ist verurteilt. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Aber trotzdem finde ich das so einfach. So, ja, der Gärtner war's. Ja, es gibt diese blutige Botschaft und da steht sein Name. Das wäre ja auch irgendwie fatal, das zu missachten. Wenn da in blutiger Schrift ein bestimmter Name steht, dann kann das ja auch ruhig mal genauso einfach sein, die Lösung des Falls. Aber ich finde es schon super kurios, dass die Botschaft nicht korrekt französisch war, oder? Versetz dich mal in die Lage, nein, wir wollen dich nicht in die Lage versetzen, aber überleg dir mal, du bist in größter Not und hast noch ein paar Minuten, Sekunden, I don't know, Zeit und schreibst was an die Wand, dann würdest du doch trotzdem in einem korrekten Deutsch schreiben, oder?
Und ich glaube, um ehrlich zu sein, auch so wie wir es ja auch schon gesagt haben, wenn ich so viel Kraft habe, dann auch noch die Tür zu verbarrikadieren, dann auch noch was daran zu schreiben, dann versuche ich doch auch irgendwie noch Hilfe zu holen. Also wir sind halt Laien. Wir sehen es nochmal aus einer anderen Sicht als jemand, der es so aus so einer Jura-Perspektive sieht. Aber ich glaube, so als Laie denkt man sich einfach nur so, das ist doch einfach unfair irgendwie.
Also für mich sieht das so aus, als hätte jemand anderes da einfach diese blutige Botschaft hingeschmiert, der auch Ghislaine ermordet hat und wollte das ganze Omar in die Schuhe schieben. Aber ich betone nochmal, Omar ist verurteilt und ich glaube da schon auch an das Recht. Ja, natürlich wollen wir niemanden hier als unschuldig darstellen, weil wir wissen das natürlich auch nicht. Wir können nur alles zusammentragen, was wir darüber finden, in Artikeln, in Dokus, in Büchern und so weiter. Und erzählen hier auch nicht einfach alles, sondern checken ja schon immer, welche Quellen sind seriös, welche vielleicht nicht so seriös, was wurde nur auf irgendeinem Blog geschrieben. Das erzählen wir hier natürlich nicht. Aber trotzdem, denke ich, hat ja jeder schon eine eigene Meinung im Hinterkopf. Und alles, was wir, glaube ich, jetzt hier abschließend sagen können, ist, dass das Ganze ein bisschen faul aussieht und alles ein bisschen kurios. Deswegen sind wir jetzt umso gespannter, was ihr darüber denkt. Das könnt ihr uns sehr gerne bei Instagram schreiben. Da heißen wir Schwarze Akte. Also was glaubt ihr? Gab es in diesem Fall Gerechtigkeit oder ist Omar unschuldig? Und wenn ja, wer trägt dann die Verantwortung für das, was ihm passiert ist? Und damit schließen wir die Schwarze Akte für heute und hören uns nächste Woche Dienstag zu einer neuen Folge.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.
Wir sind Laura
und Sarah
von 15%, unserem neuen True Crime Podcast. Dort behandeln wir jeden Mittwoch einen Fall, in welchem eine Frau zur Mörderin wurde und befassen uns mit der Frage nach dem Warum.
Denn nur bei 15% der Menschen, die wegen Mordes gefasst werden, handelt es sich um Frauen. Warum morden Frauen so viel seltener als Männer? Sind es die Umstände?
Oder kommen einige von ihnen schon böse zur Welt?
Jeden Mittwoch behandeln wir exklusiv bei Podimo einen neuen Fall und versuchen, eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
Mit dem Link go.podimo.com/% kannst du die Podcast-App kostenlos testen.
Wir freuen uns, wenn du reinhörst. 15%, wenn Frauen töten. Jeden Mittwoch exklusiv bei Podimo.